Wir hoffen, nicht nur Segen zu empfangen, sondern auch Segen zu geben für alle Gemeinden, die wir besuchen. Wir sind schon seit 3 Monaten fast im Reisedienst unterwegs, haben etliche Gemeinden besucht. Und eine Gemeinde hat mich gebeten, über einen Text aus der Apostelgeschichte zu predigen. Und dieser Text hat mich besonders berührt und deswegen teile ich ihn auch heute Morgen mit euch. Bevor wir aber zu dem Text kommen, möchte ich, wir hatten so, als wir gerade nach Deutschland kamen, so Ende Mai, Anfang Juni, gab es gerade die EM. Ne? Für mich ist es, ich bin nicht so der Fußballfan, eigentlich komisch für einen Italiener, aber meine Kinder waren ganz begeistert dabei und bei so einem Fußballspiel oder bei dieser EM gab es ja viele tolle Spieler und ich weiß nicht, ob ihr so fußballbegeistert seid, aber könnt ihr euch an ein paar Namen erinnern, jetzt die jüngeren Leute vielleicht mehr. Wer war so richtig herausragend von den Fußballspielern bei der EM? Irgendwelche Namen? Neuer? Manuel Neuer, okay, der Torwart, der deutsche Torwart. Noch jemand, der besonders hervorragend war oder der, wo ihr sagt, Mensch, das war ein Top-Spieler? Ja, Jamal, das war der junge Spanier, ne? Der bei den Spaniern gespielt hat und der Mannschaft zum Sieg verholfen hat. Bei Deutschland, denke ich noch, meine Kinder waren begeistert von Musiala. Wenn man so in Süditalien zum Beispiel fragt, dann denken viele immer wieder zurück an Maradona. Das ist so ein großer Spieler, ne, von früher und die Nostalgiker in Neapel sagen, ah, so einen wie er war wirklich der Beste. Beim Fußball kommt es aber nicht immer nur darauf an, dass man den Top-Spieler in der Mannschaft hat, weil wenn solche Spieler alleine auf dem Feld rennen würden, einer gegen die ganze restliche Mannschaft von den Gegnern, könnte der eine alleine auch nicht viel bewirken. Fußball ist ein Mannschaftssport. Es braucht die ganze Mannschaft. Wenn wir Musiala haben, der spielt, aber die anderen 10 auf dem Feld rumsitzen und nichts tun, dann wird die deutsche Mannschaft nicht gewinnen, oder? Die müssen wirklich gut zusammenspielen. Jeder muss seinen Teil machen, damit man vorankommen kann. Nur gemeinsam geht es voran. Und dieses Prinzip gilt auch für Gemeinde. Gemeinde, lokale Gemeinde ist wie eine Mannschaft. Ihr seid wie eine Mannschaft. Vorsichtig, nicht falsch verstehen. Es ist nicht so, dass wir jetzt gegeneinander spielen als Gemeinden. Wir sollten als Reich Gottes miteinander arbeiten. Aber Gott hat uns als Jünger Jesu zusammengestellt in eine lokale Gemeinde, der wir angehören, um Gott zu verherrlichen und seine Mission zu verwirklichen, seinen Auftrag zu erfüllen. Und auch bei der Gemeinde ist es so, wenn die Hälfte der Gemeinde schläft, nicht mitmacht, dann kann die Gemeinde nicht siegen, nicht vorankommen, nicht gewinnen. Nur gemeinsam geht es voran. Darüber möchte ich einige Gedanken mit euch teilen zu diesem Thema. Und seit Beginn des Gemeindezeitalters sehen wir, dass dieses Prinzip sich etabliert hat. Kurz nach Pfingsten. Und diesen Text, den ihr gerne mitlesen könnt, der befindet sich in Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. Die möchte ich uns gerne vorlesen. Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr, und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Die erste Gemeinde in Jerusalem erlebt einen plötzlichen Wachstumsschub. Tausende Menschen bekehren sich in ganz kurzer Zeit. Wir lesen, die Zahl der Jünger hat sich vervielfältigt. Oder wie es auch im Vers 7 heißt, viele Priester wurden dem Glauben gehorsam. Sie haben angefangen, Jesus nachzufolgen, seiner Lehre zu gehorchen. Sie gehorchten dem, was Jesus gesagt hat. Und das ist es, was es bedeutet, ein Jünger Jesu zu sein. Ich kenne euch als Gemeinde nicht, das ist das erste Mal, dass ich heute hier bin und ich weiß nicht, wo ihr persönlich auch steht. Deswegen ist es mir wichtig, das immer wieder auch zu betonen, eine Gemeinde zu besuchen, fromm zu leben oder auch nur so ungefähr an Gott glauben, ist nicht das, was uns zu Jüngern Jesu macht, zu Christen macht. Wir sind Jünger Jesu, wenn wir glauben, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, auferstanden ist, um uns ewiges Leben zu schenken, wenn wir ihm gehorchen, wenn wir ihm folgen. Wir müssen in unserem Leben eine Umkehr vollziehen, um dazu zu gehören. Gerade zum Thema Fußball, wenn ich hier heute Morgen mit einem Italien-Trikot stehen würde, könnte ich mir leicht kaufen, aber das würde mich noch längst nicht zu einem Fußballspieler der Nationalmannschaft machen, oder? Und manchmal ist das auch in unserer Welt so, dass wir meinen, wir sind Christen, einfach weil wir ein Trikot anziehen, ja, oder eine Kirche besuchen. Aber das macht uns nicht zu Christen, sondern wir müssen diese Umkehr vollziehen, dem Glauben gehorsam sein, wie es diese ersten Leute in Jerusalem getan haben. Die Zahl der Jünger hat sich damals gemehrt und wir müssen uns vorstellen, dass viele von ihnen ja Pilger waren, die nach Jerusalem kamen, um das Pfingstfest zu feiern. Nach ihrer Bekehrung sind sie jetzt in Jerusalem geblieben und sind plötzlich länger geblieben als erwartet. Und wenn man jetzt entscheidet, einfach mal so eine Woche Urlaub dran zu hängen, ne? Stellt euch mal vor, ihr seid irgendwo schön für eine Woche unterwegs oder zwei und sagt, ach, hier gefällt's mir, ich bleib mal länger. Was muss man dann mit einrechnen? Es kostet mehr, ne? Also das Haus kriegst du nicht umsonst einfach eine Woche mehr oder das Hotel lässt dich nicht einfach eine Woche länger bleiben. Und so ging es auch vielen Pilgern, die plötzlich länger bleiben wollten, um mehr von Jesus zu erfahren. Ihnen ging das Geld aus. Sie brauchten mehr Geld und manche hatten kaum mehr etwas zu essen, kaum mehr etwas zum Leben. Und so hat sich die erste Gemeinde zusammengetan und hat gesagt, wir müssen helfen, wir müssen mit anpacken und haben angefangen, diese Essensausgaben zu machen. Eine ganz praktische Hilfe. Aber hier kommt es zum Problem, ne? Gut gemeint, man macht etwas, die Gemeinde fängt einen neuen Hilfsdienst an, aber es kommt zum Problem. Eine Gruppe von Juden, die aus dem griechischen Raum kamen, diese Hellenisten, fühlen, dass ihre Witwen vernachlässigt wurden. Sie hatten das Gefühl, Mensch, die anderen werden mehr beachtet als wir. Es brodelt in der Gemeinde. Menschen fangen an zu murren, haben wir hier in dem Text gelesen. Murren, also sich zu beschweren und zu meckern. Ich stelle mir vor, dass sie so in kleinen Grüppchen in der Gemeinde sich zusammengestellt haben und die anderen böse angeguckt haben. So untereinander getuschelt und erbost waren über die anderen. Das ist die Atmosphäre, die langsam sich in dieser Gemeinde in Jerusalem entwickelt hat. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht gesund ist für Gemeinde. Das tut Gemeinde nicht gut, wenn man sich so in Grüppchen trifft und anfängt, übereinander zu murren. Die Liebe lässt langsam nach, wenn so etwas Überhand gewinnt in der Gemeinde. Leider muss man sagen, dass sich auch 2000 Jahre später Gemeinde nicht so sehr verändert hat. Ne? Gemeinde ist, wir sind immer noch Menschen, es menschelt. Genauso wie hier in Jerusalem. Und das ist eine wichtige Tatsache, die ich uns in Erinnerung rufen möchte. Tatsächlich hat Gemeinde in jedem Land dieser Welt, wo das Evangelium gepredigt wurde, ob in Italien oder in Deutschland oder sonst wo auf der Welt, hat Gemeinde Probleme und Herausforderungen, denen sie sich stellen muss. Gemeinde können viele Probleme haben. Und das ist so mein erster Punkt. Jede Gemeinde hat Probleme. Es kann an Vision mangeln. Warum treffen wir uns überhaupt? Was machen wir denn hier noch miteinander? Es kann manchmal finanzielle Probleme geben. Es gibt Probleme von verhärteten Herzen und mangelnder Vergebungsbereitschaft. Streitigkeiten in der Gemeinde. Vielleicht gibt es das nur in Italien und bei euch nicht. Ihr seid davor ganz frei, aber das könnten Probleme sein. Es kann auch schöne Probleme geben, wie hier in Jerusalem, oder? Viele neue Leute kommen dazu, wow, wunderbar. Aber die sind ja ganz anders als wir, ne? Und haben andere Gewohnheiten und plötzlich wird es schwierig. Oder ein neuer Dienst fängt an und dann gibt es Unstimmigkeiten. Der eine hatte sich das so vorgestellt, der andere so. Und wir könnten diese Liste fortführen und ihr wisst ganz genau, was es in eurer Gemeinde für Probleme gibt. Aber wisst ihr, wir müssen daran erinnert werden, es wird immer Situationen geben, wo es zu Problemen kommt in einer Gemeinde. Das macht uns nicht komisch, das macht uns nicht schlecht als Gemeinde, sondern das ist, es macht uns ähnlich mit der Gemeinde hier in Jerusalem. Diese erste Gemeinde, die von den Aposteln geleitet wurde, hatte Probleme. Es entstand ein Murren. Das ist ganz normal. Wir sind miteinander unterwegs und wo Menschen Jesus folgen, da wird es immer wieder zu Problemen kommen. Aber die Frage ist, wie sind sie damit umgegangen? Und daraus wollen wir lernen. Wir wollen aber ermutigt sein, dass Gemeinde immer und überall immer wieder Probleme haben kann. Aber die Apostel fragen sich nun vor diesem Problem, stellen sie sich die Frage, ob sie eingreifen sollen, ob sie selbst als Verantwortliche etwas tun müssen. Was müssen wir tun? Sollen wir Hand anlegen? Und ich stelle mir vor, wie die Apostel sich getroffen haben, darüber besprochen haben, ob sie das selber machen sollen. Waren sie dazu in der Lage? Wären sie fähig gewesen, dieses Problem zu lösen? Ich denke ja, oder? Sie waren die geistlichsten Menschen in der Gemeinde in Jerusalem. Sie hatten Jesus persönlich nachgefolgt, seine Unterweisung bekommen. Sie waren die Verantwortlichen. Natürlich hätten sie diese Aufgabe übernehmen können. Sie wären dafür bestens geeignet gewesen. Aber wir haben gelesen, was sie sagen. Sie sagen alle einstimmig, nein, wir können uns nicht um diese Aufgabe kümmern. Und vielleicht regt sich in uns so dieser Widerstand zu sagen, Mensch, wer glauben die denn, wer sind die, dass sie meinen, sind sie sich zu schade, so einen praktischen Dienst zu übernehmen? Aber es geht nicht darum, dass sie sich zu schade waren dafür, sondern sie sagen ganz klar, wir haben eine andere Hauptpriorität, der wir nachgehen müssen. Unser Dienst muss sich worauf konzentrieren? Wir haben gelesen auf das Wort Gottes und das Gebet. Wir können das Wort Gottes nicht vernachlässigen, um jetzt diesen Dienst zu tun. Ganz einfach, weil man hat nur 24 Stunden. Und wenn man jetzt diesen neuen Dienst nimmt, dann kann man den alten Dienst vielleicht nicht mit derselben Kraft machen, wie es nötig wäre, wie es angemessen ist. Und hätten sie diese Dinge, also das Wort Gottes und das Gebet, vernachlässigt, dann wäre es mit der Gemeinde nicht besser geworden, sondern eher schlechter. Sie hätten noch mehr Probleme gehabt. Deswegen sagen sie der Gemeinde, sucht unter euch Männer, die diese Verantwortung übernehmen können. Die Gemeinde muss also Verantwortung übernehmen und gemeinsam einen Weg finden, um dieses Problem zu lösen. Und da von diesem Geschehnis müssen wir lernen. Achtet bitte darauf, wie es hier steht, die ganze Menge der Jünger war begeistert. Die ganzen Jünger sind beteiligt an diesem Prozess, an der Lösung von diesem Problem. Das Problem betrifft alle und alle müssen mit anpacken, damit es auch gelöst werden kann. Die Leiter zeigen den Weg auf. Die Apostel haben gesagt, das müsst ihr machen, sucht sieben Männer und die Gemeinde macht mit. Dadurch wird die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt. Die ganze Gemeinde guckt sich um, wer könnte denn mitmachen? Ja, dieser Mann ist geeignet, jener Mann ist geeignet und zusammen finden sie eine Lösung. Und zumindest lesen wir, also in meiner Bibel steht nichts mehr davon, dass es noch Probleme gegeben hat mit dieser Situation. Das Problem scheint gelöst zu sein. Und ich denke, dass in der Gemeinde heute immer noch dieses Prinzip herrschen sollte. Die Arbeit soll nicht von einigen wenigen getan werden. Die Arbeit im Reich Gottes soll nicht von einigen wenigen getan werden. Wir müssen erkennen, dass wir alle als Kinder Gottes berufen sind, zum Vorankommen der Gemeinde beizutragen. Diese Gemeinde, wenn du dazugehörst, ich weiß ja nicht, wer heute Gast ist, wie wir, aber wer hier dazugehört, der sollte sich verantwortlich fühlen, mit anzupacken. Deine Gemeinde braucht dich, dein Team braucht auch dein Einsatz, damit es vorangeht. Und wenn Dinge nicht so laufen, was bei euch ja nicht der Fall ist, aber wenn Dinge nicht so laufen sollten, nach deiner Meinung, dann müssen wir uns verantwortlich fühlen, eine Lösung mit bei einer Lösung beizusteuern und Probleme anzugehen. Du bist berufen, ein Teil der Lösung zu sein. Lasst uns aufpassen, nicht so zu reagieren, ganz menschlich, wie diese ersten Geschwister gemacht haben, ne? Sich zusammenstellen in eine Ecke und anfangen zu murren, was nicht läuft, über die anderen, was die alles falsch machen. lasst uns aufpassen, dass wir nicht murren, sondern dass wir unter der Leitung der Verantwortlichen in der Gemeinde einen Weg gemeinsam finden und bereit sind, mit anzupacken. Aber in dieser Geschichte gibt es noch ein wichtiges Detail, worüber wir uns kurz Gedanken machen sollten. Weil die haben ja nicht gesagt, sucht mal so 7 Leute aus, ne? Augen zu, ja, wir wählen mal einfach 7, sondern die sollten gewisse Qualifikationen haben. Was sind diese Qualifikationen? Hier steht, dass so seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit. Solche Männer sollten gesucht werden, nicht irgendwelche Männer. Und das ist ganz wichtig. Lass es mich so zusammenfassen, das waren geistliche Männer. Männer, die reif waren in ihrem Charakter. Wir brauchen ganz dringend, auch heute in der Gemeinde, Männer und Frauen, die eine geistliche Haltung haben, die geistlich reif sind, um mit anpacken zu können. Diese Männer sollten nicht nur Organisationstalent haben, sondern sie mussten auch die richtige Haltung vor Gott haben, um diesen Dienst machen zu können. Jeder von uns, ich denke, wir kennen, aus Zeitgründen lese ich das jetzt nicht, aber die Stelle aus dem Galaterbrief, wo die Früchte des Geistes gezeigt werden, die Werke des Fleisches, der alte Mensch, die Sünde in unserem Leben, aber auch das Neue, was Gott hervorbringen möchte, diese Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Geduld, all diese Dinge möchte Gott hervorbringen. Das ist Geistlichkeit, wenn unser Charakter verändert wird. Ihr seht alle sehr freundlich aus, aber Geistlichkeit sieht man nicht hier am Sonntag alleine. Wenn ich euch anschaue, dann könnte ich sagen, oh, ihr seid alle so toll. Aber das sieht man nicht hier, das sieht man auch am Montag, wie wir uns zu Hause verhalten mit unserer Frau, mit unseren Kindern, bei der Arbeit. Wie werden wir denn wahrgenommen? Sind wir geduldig, freundlich, liebevoll? Haben wir diese Fähigkeiten? Das ist Geistlichkeit. Das sieht man an unserem Charakter, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Das ist wichtig. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, möchtest du mitdienen in dieser Gemeinde? In Italien gibt es da eine Reaktion. So wenigstens ein Kopf, also Nicken oder Kopfschütteln, ich weiß nicht. Ich hoffe also nach dem, was wir gesagt haben, dass du sagst, ja, ich will mitdienen, ich will mit anpacken. Sonst hast du den ersten Teil nicht so richtig verstanden. Komm nachher zu mir, dann sprechen wir nochmal drüber. Aber ich hoffe, dass ihr sagt, ja, ich will mitdienen. Aber der Wille allein reicht nicht. Wir müssen uns engagieren, wir müssen uns bemühen, geistlich zu wachsen, reifer zu werden in unserem Charakter. Sünden in unserem Leben ablegen und dem Charakter Jesu ähnlicher werden. Wir müssen daran arbeiten, damit wir auch nützlich sein können im Dienst für die Gemeinde. Und ich weiß, dass das schwer ist. Das tut man nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, in dem wir stehen. Aber ich möchte uns Mut machen, mit Jesus ist es möglich, wahre und tiefe Veränderung zu erleben. Nicht nur so eine Fassade zu kreieren, die fromm aussieht, sondern wirklich Jesus ähnlicher zu werden. Wenn wir es zulassen, dann möchte Gott Tag für Tag dieses Gnadenwerk an uns weiter voranbringen, dass wir ihm ähneln. Ohne diese Arbeit, ohne dieses Bemühen, bleibt es dabei, dass wir leider dann nicht tauglich sind, wirklich gut und effektiv mitzudienen. Stellt euch mal vor, diese 7 Männer wären nicht geistlich gewesen, sondern fleischlich gesinnt. Ungeduldig, voller Zornausbrüche und so. Hätten die das Problem lösen können oder hätten die nicht noch mehr Probleme verursacht? Ich denke, es ist so wichtig, dass diese Männer geistlich waren. Und ich möchte dich einladen, wenn dich diese Worte treffen, wenn du denkst, Mensch, ja, da ist noch Arbeit zu tun in meinem Leben, dann zieh bitte nicht die falschen Schlüsse. Denk bitte nicht, ich bin nicht geistlich, also Stefano, basta, ich kann nicht mitarbeiten, müssen andere halt machen. Das ist nicht die richtige Schlussfolgerung. Ich hoffe vielmehr, dass du heute Morgen den Mut findest zu sagen, in diesem Bereich meines Lebens gibt es noch Arbeit und ich möchte das ans Licht Jesu bringen und bitten, dass er mich weiterhin verändert. Das ist die Arbeit, die von uns gefordert wird. Nicht, dass wir perfekt sind, aber dass wir wirklich Gott arbeiten lassen an unserem Leben. Ihr kennt mich nicht, aber ich bin ein kleiner Italiener mit Feuer, also ich bin so ein feuriger Charakter, leicht zum Zorn zu reizen. Und das ist etwas, woran ich arbeiten musste und wo Gott Arbeit geleistet hat. Als ich alleine war, unverheiratet, dachte ich, Mensch, ich bin so geduldig und freundlich. Dann habe ich meine Frau geheiratet und habe gemerkt, nein, Stefano, du bist weder geduldig noch immer freundlich und so. Aber ihr könnt jetzt Katharina im Nachhinein fragen, ich arbeite dran mit Gottes Hilfe. Es gibt Veränderungen und das hoffe ich, wird weiterhin geschehen. Und ich möchte euch Mut machen. Wir sind immer in der Schule Gottes und wollen weiter lernen. Ich frage dich, wie geistlich bist du? Wo bist du unterwegs in diesem Prozess? Lernst du Neues dazu? Lässt du dich weiterhin verändern? Oder meinst du, du bist angekommen oder du brauchst das nicht? Ich denke, wir alle müssten geduldiger werden, liebevoller werden, friedvoller sein, langmütiger sein. Und ich hoffe, dass das unser Herzenswunsch und unser Gebet sein möge. Lass es mich zusammenfassen, was wir gerade gesagt haben, diese Gedanken aus Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. Jede Gemeinde hat Probleme. Wir müssen uns nicht komisch fühlen, sondern das ist normal. Aber es darf nicht sein, dass nur einige wenige immer mitarbeiten und die Probleme lösen, sondern wir sind alle berufen, mit anzupacken und mitzumachen. Aber es braucht geistliche Männer und Frauen, damit es wirklich gelingt. Und das ist Gottes Vorstellung für Gemeinde. Nur so kann Gemeinde wachsen. Nur gemeinsam geht es voran. Ich hoffe, diese Worte können euch hängen bleiben und euch begleiten. Nur gemeinsam geht es voran. Wir wünschen euch wirklich Gottes Segen hier, so wie dass ihr für uns betet in Avellino, aber dass Gott auch euch segnen möchte, hier in Rüsselsheim ein Licht zu sein, um Gottes Auftrag zu erfüllen. Ich möchte für uns beten, ein Gebet sprechen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist mächtig und ich bin zuversichtlich, dass du heute Morgen an unseren Herzen gearbeitet hast durch dieses Wort. Herr, du hast Gemeinde erfunden, das ist nicht unser Gedanke, das ist dein Gedanke, deine Gemeinde. Und wir sind so froh, dass wir dazugehören können durch die Gnade, die uns Jesus schenkt, durch das Erlösungswerk Jesu. Und ich bin so dankbar, dass wir mit anpacken dürfen, dass jeder von uns wichtig ist für dein Reich. Wir sind Glieder in deinem Leib und jeder hat eine wichtige Funktion. Hilf uns, gemeinsam voranzugehen. Hilf uns, mit anzupacken. Hilf uns auch zu erkennen, wo wir noch Veränderung brauchen in unserem Leben, damit wir geistlich reif sind, damit wir deinem Charakter, Jesus, ähnlicher werden. Verändere du unsere Leben, damit wir nützlich sein können für dein Reich, für deine Gemeinde. Lass uns nicht nur willig sein, sondern auch nützlich wirklich, weil wir geistlich sind. Danke Gott, dass du das tun kannst. Wir sind auch hier ganz auf dich angewiesen. Bitte wirke weiter in uns. Sprich unsere Herzen an, Heiliger Geist, dass wir dir gehorchen können und uns verändern lassen. Und dass diese Gemeinde hier in Rüsselsheim weiter wachsen kann und dich verherrlichen kann, deinem Auftrag nachgehen kann. Darum bitte ich im Namen Jesu. Amen.